crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa lettre.
Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch.
Zu Gast in der heutigen Sendung ist der Übersetzer Ulrich Blumenbach. Mit ihm gemeinsam lesen wir einen Abschnitt aus dem noch unveröffentlichten Manuskript von Joshua Kohns Witz. Hallo Sina.
Hallo Jodok. Bist du allein? Schön.
Ja, ich bin mal wieder alleine, aber es ist noch jemand in der Leitung. Wirklich? Hallo Ulrich.
Hallo Jodok. Hallo Sina. Ja.
Wir haben nämlich das große Glück, heute nicht nur zu zweit zu sein, sondern Ulrich Blumenbach in unserer Sendung zu begrüßen.
Und wer jetzt das Gefühl hat, den Namen habe ich schon mal gehört, der hat wirklich gut aufgepasst.
Ja, wirklich, ja. Genau, Ulrich Blumenbach ist der Mensch, der den ersten Text, den wir gelesen haben, Infinite Jest, ins Deutsche übersetzt hat.
Mhm. Also, wir wissen auch nicht genau, wie er das gemacht hat. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die man ihm des Öfteren einmal stellt. Zusammen mit dem unsäglichen Flachwitz, ob es denn ein unendlicher Spaß gewesen sei, dieses Buch zu übersetzen. Wie viele Mal hast du den schon gehört, Ulrich?
Gar nicht so oft.
Dann darfst du jetzt auch eine Antwort drauf geben.
Die Antwort darauf ist, es war ein endlicher Spaß. Und wie ich vorgegangen bin, war eigentlich auch ganz einfach. Ich habe vorne angefangen und hinten aufgehört.
Also jetzt ernst nachgefragt, gehst du ganz, ganz strikt immer Zeile für Zeile vor? Also du springst nie beim Übersetzen?
Nein, ich springe eigentlich tatsächlich nie. Ich lasse natürlich manchmal Stellen aus beim ersten Übersetzen, weil sie mir zu schwer sind oder weil sie zusätzliche Recherchen erfordern. Mhm. Umgekehrt kann ich mich dunkel erinnern, ich wüsste jetzt auch kein Beispiel, dass ich manchmal Passagen, die mich besonders in den Fingern gejuckt haben, auch schon vorher übersetzt habe, auch wenn ich quasi noch gar nicht an der Stelle war vom linearen Vorgehen.
Und wenn du jetzt davon sprichst, dass dich Passagen in den Fingern jucken, frage ich mich einfach so ganz allgemein, übersetzt du grundsätzlich nur Bücher, die du übersetzen möchtest? Also sind das alles irgendwie Bücher, die dich gefunden haben, auf eine gewisse Weise auch?
Nee, leider überhaupt nicht. Also da bin ich immer noch völlig marktabhängig. ich bekomme Angebote von Verlagen und kann die annehmen oder ablehnen. Ich habe tatsächlich nur ein einziges Mal selber ein Buch bei einem Verlag vorgeschlagen und bin damit auch durchgekommen.
Was war das für ein Buch?
Das waren Gedichte von Dorothy Parker, also gar nicht die übliche Erzählprosa, die sonst für die Butter auf dem Brot sorgt.
Und hast du jetzt ein bisschen das Problem, dass du jetzt einfach in die David Foster Wallace unübersetzbare Riesenwerke-Nische gedrängt wurdest?
Ja und nein. Ich bin natürlich teilweise abgestempelt, aber bekomme zum Glück auch noch andere Sachen angeboten. Also, was mir nicht mehr angeboten wird, sind ganz normale Krimis oder einfach komische Literatur, so Weglutsch-Literatur, mhm, die ich eigentlich ganz gern mal zwischendurch machen würde. Aber das war lange nicht mehr auf dem Schreibtisch.
Mhm. Und wenn Ulrich jetzt sagt, er ist abgestempelt, dann ist es natürlich seine Art auch zu sagen, er hat natürlich einen Preis bekommen für die Übersetzung. Also das ist natürlich ja, eine maßlose Fehldarstellung, das sozusagen. Woran arbeitest du denn jetzt gerade?
Ich sitze an Witz von Joshua Cohen, also um den es heute Abend doch gehen soll.
Genau. Ganz genau. Und wenn ich fragen darf, wie weit bist du da schon? Also wir haben hier einen Ausschnitt, der ist schon auf Seite 340. Das scheint ein dickes Buch zu sein.
Das ist ein sehr dickes Buch. Ich bin jetzt auf Seite 700 etwa von 800 Seiten.
In den letzten Zügen, kann man sagen.
Fast. Ich hoffe, bis zum Sommer fertig zu werden, ja.
Dann jetzt ein bisschen zynisch gefragt, kommt dir denn jetzt die Quarantäne entgegen?
Ja. alles andere fällt aus. Ich habe keine weiteren Verpflichtungen mehr und kann mich tatsächlich stärker auf die Übersetzung konzentrieren als sonst.
Wie lange bist du denn bis jetzt schon an diesem Buch dran gesessen?
Also ich habe tatsächlich schon 2014 oder 2015 angefangen, aber das gilt gewissermaßen nicht, weil ich zwischendurch noch andere Bücher übersetzt habe. Also dieses dicke Buch mit den Essays von David Foster Wallace, ja, ist, mhm, auch in diesen 4 oder 5 Jahren entstanden.
Wow. Das heißt aber auch, du übersetzt dann quasi eigentlich ein Buch dann am Stück auch?
Eigentlich ja. Mhm. Wobei ich hier bei Witz, wie auch damals bei Infinite Jest von Wallace, andere Bücher eingeschoben habe.
Ja,
gerade. Was ich ungern mache, denn es heißt immer, dass ich hinterher Schwierigkeiten habe, in das Hauptwerk, in Anführungszeichen, wieder reinzukommen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich schon so blöd gefragt mit der Quarantäne und jetzt frage ich nochmals ganz blöd weiter. Ist es denn jetzt nicht auch so, dass dieses Buch irgendwie so in einer sehr sarkastischen Weise auch zur momentanen Lage passt? Magst du uns ein bisschen was erzählen über Witz von Joshua Cohen?
Ja, leider ja. Also als ihr vorgeschlagen habt, über das Buch zu sprechen, dachte ich auch, oder habe ich euch beide gefragt, ob das opportun sei im Moment. Denn es ist ein Post-Holocaust-Roman. Mhm. Cohen setzt aber auf einer absolut makabren Erzählebene ein und lässt zu Beginn des Romans sämtliche Juden auf der Welt an einer nicht weiter erklärten Seuche sterben. Mhm. Und da dachte ich natürlich, ob man dieses Buch gegenwärtig diskutieren möchte. Mhm.
Da muss man natürlich auch noch die Frage stellen, Cohen selber ist Jude, nehme ich an, weil sonst wäre diese Fantasie natürlich... Sehr hart.
Dann wäre sie vermutlich antisemitisch. Aber ja, genau. Hier ist es, nein, es ist nicht mal jüdischer Selbsthass, sondern einfach Joshua Cohen macht aus dem Holocaust eine, das ist schon irgendwie falsch angefangen, es ist eine riesige Satire, die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts gegen den Strich bürstet. Denn nachdem also alle Juden im Roman gestorben sind, entwickelt sich ein Neo-Judentum. Nachdem keine Juden mehr da sind, wollen alle Menschen auf der Welt Juden sein. Ein einziger Jude hat tatsächlich überlebt. Der ist in der Nacht, in der das Massensterben stattgefunden hat, geboren worden. Er ist ausgewachsen, mit Vollbart und Brille auf die Welt gekommen. Also der Roman hatte auch so Elemente des magischen Realismus. Aha. Und dieser Mensch, der einfach Ben heißt, Benjamin, wird von den Neo-Juden, die übrigens nur ich so nenne, das Wort Jude taucht im ganzen Roman nicht auf. Kein einziges Mal.
Tatsächlich?
Ja.
Aber wie weiß man denn, dass alle Juden gestorben sind?
Nur aus dem Drumherum. Ich meine, sie werden bezeichnet. Sie haben jüdische Namen.
Ach so.
Aber sie werden nie Juden genannt. Ich meine, auch die ganze jüdische Geschichte wird angespielt. Die Geistesgeschichte, Kulturgeschichte, Synagogenpraktiken, alles. Aber sie heißen nicht Juden.
Mhm. Das heißt, man muss da sehr weit auch zwischen den Zeilen dieses Textes lesen. Das ist ein Text, der nicht unbedingt gerade so eine Oberfläche hat, sehe ich das richtig, die man sofort schon versteht.
Es geht damit los, eben, dass Cohen einen Schreibstil praktiziert, der für normale Leser zu Unverständlichkeiten neigt. Das heißt, die erzählte Welt wird gar nicht richtig plastisch. Er verweigert das referenzielle Erzählen, also das Konturieren, das Ausmalen einer Welt, die dem Leser erkennbar würde. Mhm. Und erreichert seinen Stoff, nein, auch falsch, erreichert seine Prosa mit ungeheuren Wissensbildungsgehalten an. Mhm. Er hat sowieso einen riesigen Wortschatz, aber eben auch die ganze Geschichte des Judentums, Geistesgeschichte, Torah-Geschichte wird in den Text eingeflochten. Die Geschichte der jüdischen Besiedlung Nordamerikas beziehungsweise der Immigration aus Europa zur Zeit des Nationalsozialismus wird erzählt. Der Roman speist sich aus der jüdischen Stand-up-Comedy, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg in den USA entwickelt hat, und so weiter und so fort.
Ja.
Unglaublich. Und wenn ich noch nachfragen darf, würdest du denn sagen, du sagtest, der Text neigt für normale Leser, was auch das heißt, nicht wahr, zur Unverständlichkeit. Also hat denn diese jetzt metaphorische Dunkelheit des Textes etwas mit der Schwärze des Weltbildes auch zu tun? der hinter dem Text steht?
Ja, ganz eindeutig. Es ist ein ganz modernistischer Ästhetiker. Er bildet formal ab, worum es ihm inhaltlich geht. Das heißt, wenn die Welt als sinnhafte Welt oder so durch den Holocaust zu Bruch gegangen ist, dann bildet er das in der Brüchigkeit seiner Sprache ab.
Mhm. Und wie gibt man das in einer Übersetzung wieder, wo man ja letztlich dann doch auch immer zunächst versuchen muss, den Sinn des Textes in einer gewissen Weise zu rekonstruieren und quasi zu verflüssigen, um sie dann quasi wieder in Sprache zu transformieren. Also ich stelle mir das eine recht viel größere Herausforderung vor, als wenn man quasi schon auf dem eigentlichen Sinn etwas entdeckt.
Völlig richtig. Es ist ein doppelter Arbeitsprozess. Ich muss erstmal, wie ihr es als Germanistin an der Uni macht, den Text interpretieren und versuchen rauszukriegen, was da eigentlich los ist, was da eigentlich verhandelt wird. Mhm. Muss also die Komplexität erstmal reduzieren. Wenn ich dann aber eine Art Skelettverständnis oder auch schon Skelettparaphrase des Textes habe, muss ich seine Komplexität auf Deutsch wiederherstellen. Mhm. Was sehr verrückt ist, weil wenn unsere Aufgabe als Übersetzerinnen normalerweise darin besteht, einen Text verständlich zu machen, nämlich einer anderen Sprachgruppe nahezubringen, so muss ich ihn hier wieder unverständlich machen. Mhm. Eigentlich widerspricht das nicht von meinem beruflichen Unverständnis.
Und wenn du, also abgesehen davon, dass ich deine leise Spitze doch nicht unbemerkt übergangen wissen möchte, von wegen, du machst zunächst das, was wir auch tun, nämlich Interpretation, also Komplexitätsreduktion, und um es dann wieder komplex zu machen. Aber meine Frage wäre eigentlich gewesen, wer steht dir dabei ganz konkret, wenn es zunächst einmal überhaupt darum geht zu verstehen, was hat der Autor da gewollt? Also, oder was ist da überhaupt los, wie du vorhin gesagt hast?
Also erstmal muss ich natürlich selber dann eben sehr viel recherchieren, und Anhaltspunkte gibt es in dem Roman. Also er sagt mir schon, der Roman sagt mir schon, wo er hin will. Der Autor selber ist aber auch sehr hilfsbereit. Wie bitte?
Du stehst in Kontakt mit dem Autor.
Ja. Wir haben Mailkontakt, und er ist wahnsinnig hilfsbereit. Schickt mir manchmal also wirklich Bildmaterial oder verlinkt mich zu irgendwelchen Internetseiten, wo dann genau die Anspielung erklärt wird, die er gerade in den Text an der Stelle reingewurstet hat, an der ich nicht weiterkomme. Das ist also ganz großartig.
Hat er sich schon mal bei dir entschuldigt?
Ja, einmal hat er gesagt, oh, sorry, da habe ich es wohl übertrieben. Da hat er nämlich irgendwie 7 Bedeutungen übereinander gestapelt in einem Satz, wo ich nur mit 4 bis 5 gerechnet hatte.
Ich glaube, jetzt haben wir alle schon so neugierig gemacht auf den Text, wir sollten wahrscheinlich dann bald einmal eine Kostprobe hören.
Aber ja, dann leg du doch bitte los.
Oder soll Ulrich, ich möchtest du vielleicht noch ganz kurz den Kontext bereiten, sonst landen wir wirklich mitten in einem Text, den wir nur schwer verstehen.
Ja, richtig. Die Stelle spielt, die Passage, die du gleich lesen wirst, spielt in New York City. Ben, der von den Neo-Juden zum Neo-Messias gekürte Heiland des Romans, spielt gegenwärtig noch mit. Er kommt nach New York City und wird in einer Limousine durch die Stadt gefahren. In dieser Stadt ist ein osteuropäisches Städtel wieder aufgebaut worden. Das heißt, auf der Fifth Avenue sind plötzlich Schaf- und Kuhherden unterwegs. B wird der dritte Tempel wieder aufgebaut, und zwar mitten im Central Park. Ich glaube, mehr muss gar nicht sein erstmal, oder?
Wunderbar.
Dann hören wir mal rein.
Genau.
Genau.
Also dann springe ich jetzt mal medias in res, Joshua Cohens Witz in der noch unveröffentlichten Übersetzung von Ulrich Blumenbach. Jeder von uns ist eine Insel. Das ist nicht sonderlich originell. Aber jeder von uns ist eine Insel mit einer Stadt drauf, baut eine Stadt drauf. Ein Mensch baut seine Stadt immer höher und ewiger. Die riesige, hohe Welt einer Stadt im Kopf eines jeden von uns, mit Knochenkeis und von Haut umküstet. All die Fahrstreifen, Türme, Wolkenkratzer und Scheiben, ja, aller Größenordnung ist bekannt und erfasst worden, oder zumindest hat er sie in unvordenklichen und schlaflosen Nächten und Tagen aus den Schlafzimmerfenstern seiner Eltern erahnt. Oh, aber die Menschen, andere Menschen, ihre Leben, der ganz normale Alltagstrott, der ist es doch wert, der hätte doch gefesselt. Menschen, die wollen und brauchen, die lieben und verlieren. Er ist edel, dieser mutwillige, unbedachte Verlust. Es ist unglaublich, diese liebe, leere Not. Sie wirken nicht wie Menschen, sondern wie hoffnungsfrohes Vieh. Tiere, die durch ihre rohen Existenzen hufen und schnauzen, im Schlamm ihrer eigenen Schädel stecken, ihrer Dickschädeligkeit und nur das blanke, bloße Überleben zu wuppen versuchen. Das Bewusstsein, dass sie sind, das erkennen sie. Und dass sie sein müssten, das auch. So wie dann, dass ihr Zweck darin besteht, weiter sein zu müssen angesichts von all dem, was tausendäugig und millionenmündig ist, zu viele Ohren hat, um zur Knechtschaft durchbohrt zu werden und zu viele Füße zum bewussten Drauftreten. Für manche ist es eine Überraschung, wie demütigend, erniedrigend und zerstörerisch es sein kann, nicht stark zu sein. Andere finden das Leben in dieser viehischen Stadt großartig, aufregend, veredelnd und sogar inspirierend. Gott segne sie, Gott erhalte sie und bewahre sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, wer sie sind und ob. Fürs Erste reicht ihnen das. Tiere, maunzende, scharrende, tretende Biester und Köter. Tiere, aber Tiere mit Bärten, plötzlich mit Schläfenlocken. Tiere mit Schaufäden, verziert in schwarz gekleidet, in neuen Stiefeln, Hüten und Perücken, die ebenfalls schwarz und sogar gewaschen sind. Felle aus weißestem Schnee. Draußen ist alles matschig, besudelt, vermüllt, Pferde geäpfelte Schändung, altes Öl auf den zurückzuckenden, gegierten Augenflächen, glutbeschmierte Linsen, kringelige Fingerabdrücke aus Asche, graue Fraßgänge in Stiefel und Karrenverwehungen, verstopfte Briefschlitze, Postfächer, selbst Münder, die stottern und speien, dann Stille wie in einer erneuerten Sprache, ein Versuch neuer Auslegung. Argumente beschießen alle Ecken. Diese Tiere lenken niemals ein. Als die Limousine abbiegt, rechts und links plötzlich Schlenker macht, um 180 Grad, um 360 Grad wendet, fährt sie an Rudeln, Brodeln, Neids vorbei, an Ressentiment geladenen Mobs, die in ihrem Kielwasser die Abgase einatmen. Eine Scheibe splittert, ein Steinkamm geflogen oder fiel als Hagel, seien wir nachsichtig. Die Stadt hat gewählt und verändert sich. Entsorgte Körper höckern unter Verwehungen längst geräumter Niederschläge. Wohnungen sind neu gestrichen worden. Haushaltsgeräte durch erschlichene Garantieleistungen ersetzt worden. Sanierungen liegen in der Luft. Das spürt er auch ohne Sicht. Benz Limousine schleudert, als würde sie vom hastigen und bemitleidenswerten Herumschnellen seines zuckenden Kopfs gelenkt, seiner Gestalt ihm, dem eingeschlossenen, verwundeten Säugetier, das nur einen Blick durch den Schleier fenstern will. Sie schlittern in Trassen, rutschen herum auf der Suche nach Durchfahrtsstraßen, frei geschaufelten Wegen, Alternativen, wenn auch wilden Routen. Karten nützen nichts. Die kann man auch zum Feuermachen nehmen oder zum Trocknen in nasse Schuhe stopfen. Es hat wohlgemerkt Ausfälle gegeben. Teilweise fährt nichts mehr oder nur mit Verspätungen. Die Nummern sind umsortiert und neu adressiert worden. Die Stadt hat sich die Verkehrsadern aufgeschnitten. Mitten auf den Straßen häuft sich der Müllhügel aus rußigen Batzen, blass falten sich Terrassen von kristallinem Eisglanz auf.
Wow. Das hat schon eine Wucht in der Sprache. Was mir wirklich so direkt auffällt, sind diese Wiederholungen der Worte, die eine fast schon formelhaften Sound in diese Prosa reinbringen. Als wäre das quasi, wären das im gewissen Sinne vielleicht auch Versatzstücke eines Gebets.
Das ist interessant. Als Gebet habe ich es bisher nicht gelesen oder sicher nicht diese Passage. Aber da ist was dran. Er arbeitet mit Redundanzen, er skandiert seine Prosa, jetzt kriegt eine ganz eigene Rhythmik. Und wo du sagst, Sound, es hat eben auch eine ungeheure Musikalität. Ja. Und definitiv bei deinem Lesen, Sina, es war toll. Es war schön, das mal zu hören, was ich sonst ja nur lese.
Es macht auch ungemeinen Spaß, aber es ist eine Sinnlichkeit, jetzt auch in der deutschen Sprache, dass man wirklich einfach zunächst einmal denkt, das ist ein deutscher Dichter, oder der jetzt irgendwie so die Wunder der deutschen Sprache zur Geltung bringen will. Also
es, danke.
Es ist wirklich unglaublich. Also das habe ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt. Man muss das natürlich auch noch ein bisschen erklären, aber da sind ja auch so viele Wortspiele drin. Das jetzt gerade in der letzten Zeile, die ich vorgelesen habe, oder diese blass falten sich Terrassen. Also wo du aus dem Adjektiv blass und dann falten ist mit ph geschrieben. Also wir haben da natürlich wahrscheinlich alle an Arno Schmidt gedacht, oder? Der in einer ähnlichen Weise eine solche, naja, Verschreibkunst kultiviert, um eben quasi den einzelnen Worten noch andere Nebensinne oder zu entringen. Ist das ein stilistisches Vorbild jetzt bei der Übersetzungsarbeit?
Ja, ich habe mich da wirklich an Schmidt orientiert. Wobei der Satz, den du da gerade auseinandernimmst, der funktioniert auch im Original so. Also da habe ich die Technik, die Prosatechnik, ganz so übernommen. Es ist eine Verschiebung von Wortgrenzen, also ein Aufspalten von Wörtern, ein Neuzusammensetzen. Mhm. Und wenn ich dann aus Terrassen eben Terrassen mache, weil sie eben auf einer Asphaltstraße unterwegs sind, dann ist das natürlich ein Abkupfern bei Schmidts Verschreibtechnik.
Aha. Aber ich meine, diese Koinzidenzen, oder? Also, dass man im Deutschen auch ein Wortspiel machen kann mit derselben, mit den Lauten, oder? Das ist eher selten.
Ja, leider.
Leider oder zum Glück? Ich meine, ist die Zersplitterung der Sprachen, ist das wirklich ein Unglück?
Oh, das ist eine gute Frage. Da kommt dann natürlich in Sprachphilosophie rein und ich weiß nicht, ob ich dir da folgen kann, aber erstmal bereitet es mir als Übersetzer natürlich Kummer. Mhm. Ich möchte ja eigentlich den Effekt, den ein Autor oder eine Autorin produziert, an derselben Stelle reproduzieren. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Mhm. Wir kennen das alle, wir reden da im Kolleginnenkreis oft drüber. Es gibt den Ansatz des kompensierenden Übersetzens. Also wenn ich ein Wortspiel oder eben eine Verschreibung oder einen bestimmten rhetorischen Effekt nicht an der Stelle nachahmen kann, wo er im Original auftaucht, dann tue ich das an einer anderen Stelle, wenn es von der Erzählhaltung her auch dort gerechtfertigt ist. Mhm.
Und die Entscheidung liegt aber natürlich bei dir dann.
Ja.
Das heißt, ein bisschen gewinnst du wahrscheinlich auch bei so einem Text, gerade weil es so ein schwieriger Text ist, eine gewisse Autonomie auch beim Übersetzen, oder? Die dir vielleicht einfachere Texte auch nicht gewähren würden.
Nein, völlig richtig. Völlig richtig. Ich habe hier größere Freiheit und ich muss sie auch nutzen, damit der Text am Ende so funktioniert auf Deutsch wie das Original im Amerikanischen. Mhm. Was übrigens heißt, die deutschen Leserinnen sollen sich genauso überfordert fühlen vom Text wie die Amerikanischen.
Weil es ist ja wirklich ein Sprachrausch fast schon. Also auch so beim Lesen, es fällt nicht wirklich schwer, das zu lesen. Also man muss aufmerksam sein, um die Zungenbrecher gewissermaßen hinzukriegen. Ja. Aber gerade was du erwähnt hast, was den Rhythmus angeht, das hat einen Drive, oder? Also das trägt einem auch in gewisser Weise. Also so, dass man fast das Gefühl hat, dass sich da jemand auch von der Sprache einfach treiben lässt beim Schreiben, oder? Ja, das ist wahrscheinlich auch Jodoks Assoziation mit dem Gebet, oder?
Also bei mir war es natürlich ganz klar, die These ist entstanden 25:16. Also das ist quasi, Gott segne sie, Gott halte sie und bewahre sie. Mhm, und dann kommt noch der Nächste, sie wissen nicht, was sie tun, sie wissen nicht, wer sie sind, nur ob. Also da wird eins auf das andere draufgelegt, quasi an letztlich ja kulturellen Versatzstücken, an Sprechformeln, die dann aber in einer absolut faszinierenden Weise miteinander kombiniert werden, dass das etwas ganz anderes daraus entsteht.
Aber wenn du jetzt sagst Gebet, ich weiß natürlich, was du meinst. Auf der anderen Seite hat es nicht eher etwas von einer Strafpredigt? Also der Text ist natürlich auch grausam, oder? Also die Beschreibung dieser apokalyptischen Zustände, das klingt schon so ein bisschen nach Apokalypse eben, oder nach jüngstem Gericht und dann eben auch nach, ja, Strafpredigt ist das Wort,
wobei, was mir einfällt. Bei der Strafpredigt müsstest du ja quasi, und da bin ich vielleicht auch einfach noch nicht genug drin, aber ich sehe noch nicht das Publikum, den Adressaten dieses Textes. Ich entdecke da quasi eine Beschreibung der unmittelbar hereinprasselnden Wahrnehmung der Welt. Mhm. Quasi man fährt da in diesem Auto, vermutlich sogar im Rücksitz der Limousine, und guckt da raus und hat einfach nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und man kann auch seinen Blick gar nicht wirklich wenden darauf, was man jetzt sieht. Man sieht einfach einzelne Bilder, einzelne Snapshots. Und das scheint hier quasi so sich anzusammeln und quasi halt auch in diesen ganzen Listen zusammenzukommen.
Zugleich ist das natürlich doch wieder die altbekannte Perspektive eigentlich auch, ich würde natürlich sagen, des Satirikers, zumindest aber eines Beobachters oder der sich eigentlich dem Geschehen auch versucht, sich vom Geschehen zu distanzieren, oder? Also man sitzt da in dieser Limousine und guckt auf die tierischen Verhältnisse draußen, oder? Und dann dieser Ausruf, oh, aber die Menschen, andere Menschen, ihre Leben, das schien mir doch so ein sehr charakteristisch satirischer Ausruf zu sein. Also, oder O curas hominum beginnt die erste Satire von Perseus, oder mit diesem, all dieses menschliche Treiben ist eitel, oder? Und eben, sie wissen nicht, was sie tun. Also dahin gingen wahrscheinlich meine Assoziationen.
Du hast bei einem unserer ersten Treffen, Sina, mir mal erklärt, worauf dieser Begriff Satire zurückgeht. Die gefüllte Fruchtschale, habe ich das richtig mir gemerkt? Denn das ist diese Prosa natürlich. Es ist eine riesige Schale, mit, unendlich überladen mit erstmal nur sinnlichen Phänomenen, die uns überfordern. Und jetzt müsstest du wieder übernehmen, weil ich nicht mehr genau weiß, wie deine Definition der antiken Satire damals weiterging.
Also die
Satiriker keuern dann wieder, oder?
Ja, also ich glaube, worüber wir damals gesprochen haben, ist, also wo wir uns überhaupt kennengelernt haben, war natürlich in der Lesegruppe, in der Joyce-Lesegruppe oder Finnegan's Wake-Lesegruppe. Ja, genau. Und da habe ich tatsächlich, meinte ich, eine Anspielung auf diese berühmte Etymologie der Satire zu finden, die eben letztendlich so, etwas allgemeiner gesagt, einfach ein prall gefülltes, mit irgendwie Kulinaria prall gefülltes Mischmasch ist, oder? Also die Fruchtschale, die eben eine Opferschale ist, oder eben auch noch etwas kreatürlicher, die Pastete, oder so mit so schönen Stückchen drin, so dass man noch sieht, was da alles an verschiedenen Dingen verarbeitet wurde. So muss man sich das vorstellen. Und ich glaube, worüber wir damals gesprochen haben, ist diese Charakteristik schon der antiken Texte, dass die sich halt einerseits natürlich furchtbar ereifern auf den ersten Blick über eben die Schlechtigkeit der Welt und dann aber, sie tun das natürlich, indem sie diese ganze Schlechtigkeit exzessiv und oft akribisch beschreiben. Mhm. Also, und eben in dieser Satire eigentlich angestammten kulinarischen Metaphorik kann man eben auch sagen, die fressen sich voll mit dieser ganzen, Entschuldigung, Scheiße, über die sie sich die ganze Zeit aufregen. Und das macht auch die Ambivalenz dieser Texte aus, oder? Dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist so auch so eine Ekelfaszination, die sich dann eben oft auch in die Sprache überträgt, oder? Und so ein bisschen so kommt mir das hier auch vor, oder? Also diese die Sinnlichkeit der Sprache, die aber tatsächlich oft eben verstopfte Briefschlitze und so, also dort glutbeschmierte Linsen, kringelige Fingerabdrücke aus Asche, graue Fraßgänge, wo man so eine kuriose Mischung, oder, aus Anziehung und aber auch Abstoßung hat, oder? Mhm. Und was eben auch so viel zu tun hat mit irgendwie auch unserem Verhältnis zur Sprache und was so spannend wird in dem Moment, wo man diese Wörter wirklich beim Vorlesen in den Mund nehmen muss.
Ja,
also ich finde das fast, also ich würde das, diese Perspektive vielleicht wirklich mit dem Trunkshot zum Beispiel bei Quentin Tarantino im gewissen Sinne vergleichen wollen. Also quasi eine absolut ungewöhnliche Perspektive irgendwie von unten nach oben, wo man quasi aus etwas raus auf die Szenerie blickt und so quasi einen völligen komischen Beobachterstatus hat. Und man kann den Kopf halt nicht selber freiwillig bewegen, sondern es wird einem letztlich einfach das vor die Augen geführt, was jetzt da kommt. Und man kann auch nicht wegschauen. Mhm. Also eine sehr unangenehme, aber auf der anderen Seite halt auch sehr faszinierende Position.
Hast du manchmal so ein bisschen Nausea, irgendwie so ein bisschen Übelkeit beim Übersetzen oder beim Lesen oder so? Also gibt es Momente, wo dir der Text auch ein bisschen zu viel wird?
Das sind zwei verschiedene Fragen.
Okay.
Er wird mir oft zu viel, weil ich bei jedem Satz wieder denke, oh mein Gott, das schaffe ich nie, das ist doch völlig unübersetzbar, was veranstaltet er hier wieder und auf wie viele verschiedene Dinge spielt er an? Ja. Aber nein, ein Ekelgefühl, ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Mhm. Weil ich, aber das hast du eigentlich auch schon besser gesagt, weil mich dafür die schiere Sinnlichkeit seiner Prosa viel zu sehr fasziniert. Mhm. Und auf mich überträgt. Das ist einfach ein Schwelgen in dieser Sprachlust.
Und wie ist das denn? Ich kann das einfach gar nicht einschätzen, weil ich nicht dermaßen bewandert bin in beiden Sprachen. Aber ist die, wir haben in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast, haben wir aber auch über Übersetzung gesprochen. Mhm. Dort ging es um die Musik der Buchstaben und die natürlich auch im weiteren Sinne die Musik der Sprache. Und Yoko Tawada hat da ein sehr poetisches, hehres Ziel der Übersetzung beschrieben, das da lautete, über den großen Umweg der Wörterbücher und eben dieser ganzen Recherche, die du jetzt auch beschrieben hast, aber wieder zurückzufinden zu derjenigen Musik, die für sie der Text im ersten Moment hatte, als sie ihn gelesen hat, ohne auch nur ein Wort zu verstehen, weil sie nämlich die Sprache noch nicht konnte. Mhm. Also sie ging aus von der genuinen Musikalität der Sprache und hat gesagt, ich freue mich darauf, wenn ich dann die Übersetzung dieses Gedichts bekomme und verstehe, was in diesem französischen Gedicht steht. Aber wenn ich dann selbst einmal eine Übersetzung anfertigen würde, dann wäre es das Ziel, über diese ganzen Umwege wieder zu dieser Musik zu kommen. Sie sagt nicht dieser Musik, aber sie sagt zu einer Musik. Kannst du damit was anfangen?
Ja, ich unterschreibe es sofort, voll und ganz, weil es mir genauso ging. Ich erinnere mich an mein allererstes Verlagsgutachten zu diesem Roman, wo ich nämlich, und dann schließt sich ein anderer Kreis, Arno Schmidt zitiert habe, der über die Herzgewächse von Hans Wollschläger sagte, dass dieses Buch sei von seidengrauer Musikalität. Mhm. Und das habe ich in meinem allerersten Eindruck von diesem Roman festgehalten. Und seidengrau und Musikalität, das finde ich auch schön, weil es sich ja eigentlich widerspricht.
Ja.
Es ist eben, der Roman ist, oder sein Sprachmaterial ist nicht nur bunt. Mhm. Es ist auch bunt, schrill, extrem, sticht in die Augen. Mhm. Aber, wie du an einzelnen Beispielen festgemacht hast, nochmal aus der Passage rausgepickt, die du gelesen hast, es ist eben auch ein brutaler und grausamer Text. Mhm. Und das ist ein verrücktes Ineinander. Entschuldigung, ich komme ein bisschen ab von der Übersetzerin, die du eben zitiert hast. Ich bleibe aber jedenfalls auch ihrer Meinung. Der Roman hat für mich von Anfang an über seine Musikalität gewirkt. Und ja, ich muss auf allen Umwegen, allen ganz trockenen und nüchternen Rechercheumwegen überhaupt erstmal rauszukriegen, was heißt das eigentlich alles, muss ich am Ende etwas wiederherstellen, was genauso musikalisch funktioniert.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter lesen würden, dann kämen wir ja, glaube ich, zu einer Passage, wo eben genau dieses verrückte Durcheinander, hast du zuletzt gesagt, eben eigentlich so eine Art, glaube ich, metapoetisches Innenbild auch findet. Mhm. Nämlich ein ziemlich unmöglicher Tempel. Soll ich noch ein bisschen vorlesen?
Sehr gerne,
unbedingt.
Sina, ja.
Unbedingt, bitte.
Unbedingt.
Durch den Nebel diese dämonische Eisdomäne, jäh eine Metallfontäne, dann die entfremden sonnensandigen Steine Jerusalems. Hier eine emporragende Ansammlung kahler Felsen in Höfen arrangiert, in nie schmelzende Eisblöcke geschlossen, unvergänglich, wie es heißt. Dieser, der einstige und zukünftige Tempel, soll in seiner speziellen Pläne solomonaisch erbaut werden, in seinem allgemeinen Grundriss der Schrift gemäß, bei allen Mensch und Gott bekannten Annehmlichkeiten, aber modernisiert. Am Fuß seiner Treppen und ihrer Doppelplinten provisorierte Glasfaserwedel, hungrig jagende Doppellöwen, die nur ihre eigenen Skelette bewachen. Mit ihren Mähnen verfrorene Eisketten aus Eisgliedern verbinden sie mit dem obersten Treppenabsatz. Von diesem Aufstieg ein Spaziergang nach oben, Turmnadeln, die sich in den Himmel bohren und deren Wundstöße die Himmel herabschleifen. Bänke aus gefallenen Wolken zerstoben in die Flügel des Tempels, wo sie auf allen Seiten in ihren Schneehöfen nisten und zunehmend geheiligt kreisen. Immer geweihter zentriert umringen sie den dampfenden Frost der Altäre und Altane. Hier drinnen besteht indes alles aus dieser anderen Substanz, dieser göttlich-synthetischen Offenheit, ob aus Glas oder Wetter, diesem Material, das beides zugleich und keins von beiden ist. Denn die innersten Wände des Tempels sind keine Wände, sondern Lettner und Kulissen von wundersamer Transparenz. Eine unbedachte Klarheit, dabei so fest wie eine Studierstube und so dick wie deren Bücher. Wände durch die Bittsteller, seine Limerus rast durch den Park, auf der einzigen Zubringerstraße heran und kommt am Sockel des unvollendeten Bauwerks zum Stehen, ihre Gebete direkt in die Mitte des Bauwerks richten, durch jeden Kreuzgang tippeln und trippeln können, an jedem Hindernis des Heiligen vorbei und über dieses hinaus. Wände, heißt es indes, durch die nur Ben als der eine wahre Bittsteller seinen Weg durch Nebel und rätselhaften Frost finden könne, direkt hinein in den Zeugekern, das älteste, innerste, allerheiligste. Einen Block oder Würfel aus dieser eisigen Substanz, nach der Meinung mancher hohl, nach der anderer nicht, aber in jedem Fall ein Block. Der unfruchtbare Schoß im Herzen des Tempels, die Saat dieser Schote. Madak kommt zur Begrüßung schnell und offiziell die Treppe herab, und eine Gruppe in der Nähe stehender Arbeiter mit blauen Reflektoren an den Schutzhelmen und weiß-blauen Parkasletts, die Spitzhacken und Schaufeln fallen und bändig die tobenden Löwen, die schwache Ausfälle nach lecker schmeckeren Schleckstängeln machen, aber schnell ermüden, sich beruhigen, sich selbst Maulkörbe verpassen, indem sie an den rauchenden Reifen der Limo schnuppern, schnüffeln und lecken und sich schließlich an die aufgeheizte Karosserie legen und einschlafen. Der Park, eine Welt, die Hannah frisch gewaschen hatte, auf Manhattans Tablett ausgelegt, ein Stoff, der sonst Festigkeiten und Gesellschaften vorbehalten bleibt und heute ohne Gäste auskommen muss, dient der Verherrlichung seines Herzstücks des Tempels. Eine turmhohe Verehrung babelnder Chuzpe. Ben wird die Treppe hochgeleitet, rutscht fast aus, erreicht den Absatz, eine Musterung der Arbeiter und Zulieferer steht klein vor dem Fries. Eine Drohung, mit dem Aufgang jeder Morgensonne zu verschmelzen, griechisch-römische Giebeldreiecke mit vergoldeten Kuppeln besetzt, Minarette in der Höhe gehalten von Säulen, deren Kapitelle hektisch überhäuft sind mit gefrorenen Früchten, Stiele verschmelzen zum Stiel der Stiele, zu reiner, sei es auch sinnloser Pracht, ungereimt und weniger komplex als bloß kompliziert, zusätzliche Interessen, zahlreiche Inputs, hunderte von Kommentaren sind in seine Konstruktion eingeflossen und werden immer noch abgegeben und noch mehr Pläne werden kommen. Sie verschmelzen ineinander und schwinden dahin, Prunksucht aus Bruchgestein, so Abwechslung mal schlicht und bescheiden, mal unverhohlen verschnörkelt, eine aus allen Jahrhunderten und keinem konfabulierte Konstruktion, dem Aussehen nach ein Albino oder eine durchsichtige Kakerlake, die in gigantischer Antikisierung in den Himmel emporwächst. Ein Monster also, oder seine Versteinerung, besetzt mit unvorstellbaren, ellenlangen, unzugänglichen Kammern, Toren, die auf Portale hinausgehen, die auf Wände hinausgehen, das ganze Phänomen von zu vielen Köchen überlastet, mit allem Anschein nach unendlicher, offenbar reinarm ornamentaler Giebeldreiecken und Plinten, die die Leere über dem erbebenden Nichts in der Schwebe lassen. Die Pfeiler stützen nicht, sondern beugen sich, sie fliegen nicht, sondern senken sich zu Portiken, die von Plastiken gesäumt werden, die, um statthaft zu bleiben, keine Gesichter zeigen, gleichsam eine Galerie der Verschwundenen und Vertriebenen, Nischen und Arkaden für die Ungeformten und Unbekannten. Das ganze Gebilde impliziert mit der seiner Unfertigkeit innewohnenden Hoffnung ein Chaos aus allen Stilen, die dem Geld je unter die Augen gekommen sind. Jedem je ausgewiesenen Stil denkbar und besonders attraktiv für reiche und ihm zugehörige Andeutungen einer Nachwelt, die potenziell auf der Tagesordnung ihrer Spender und Sponsoren Sonderzahl steht, ihrer Myriaden von Geldgebern und Treuhändern, deren erlauchte Namen, die der Abulafias aus dem wiederbelebten Palästigma allen voran, goldglühend in den Grundstein eingemeißelt worden wären, wenn jemand daran gedacht hätte, einen zu legen.
Wow. Toll, danke.
Ja, wirklich. Und der letzte Halbsatz.
Wenn jemand daran gedacht hätte, einen zu legen.
Natürlich, also das ganze Wolkenkuckucksheim, das hier aufgebaut wird und das in den Himmel strebt,
ist unten schon wieder beim Einstürzen. Da denke ich wirklich an dieses Bild von Bruegel mit dem Turm von Babel, wo oben noch der Turm gebaut wird und unten der Turm schon längst wieder einbricht.
Es ist absolut faszinierend, oder? Ja. Man hat auch das Gefühl, oder es wurde ja auch jetzt wunderbar klar wahrscheinlich, worüber wir jetzt gesprochen haben und wie jetzt der Text eigentlich die ganze Zeit eben zugleich ist oder eben tut, was er beschreibt, oder?
Also worüber haben wir denn gesprochen?
Die Überladung, das Durcheinander oder die unmögliche Vermischung der Stile, oder? Und dann natürlich auch dieses, Escherhafte, sich selber stützen dieser Satzkonstruktionen, oder von denen man nicht weiß, wo sie angefangen haben und ob sie jemals wieder aufhören. Also ich habe mich wirklich bemüht, irgendwie die Sätze als Sätze zu lesen und es kommen keine Punkte. Es gibt wirklich keine Punkte. Es gibt nur Kommata und Semikola und Doppelpunkte.
Und Gedankenstriche.
Und Gedankenstriche,
genau. Du hast da einmal eine Parenthese ganz wunderbar gelesen.
Ich habe das versucht, genau. Also das ist auch dieser lange Einschub, oder? Also ja, der Rhetorik ein Hyperbaton, oder? Eine Sperrung, die eben den Satz noch weiter auseinandertreibt. Aber man hat eben wirklich, wie Jodok jetzt auch gesagt hat, es wirkt wirklich vor den eigenen Augen und Ohren eine absolut hybride Konstruktion aufgebaut, oder? Und dann mit dem letzten Halbsatz gewissermaßen wird einem wieder der Teppich unter den Füßen weggezogen.
Genau, wird alles zum Einsturz gebracht.
Genau. Und das ist irgendwie auch eine unglaublich erschöpfende.
Hallo?
Hallo, Sina?
Halb ist eben diese wahrscheinlich nicht beantwortbare Frage, ist das jetzt eine Arbeit mit der Sprache? Also ist das eine Feier der Sprache? Ist das eine Entfesselung der Sprache? Oder ist das eigentlich eine Arbeit gegen die Sprache fast schon, oder? Also kämpft da jemand auch an? Ist das auch ein Versuch, wirklich eben die Einbildungskraft der Leser zu sprengen und eben das alles dann zum Einsturz zu bringen und nichts, dass quasi gar nichts mehr entsteht, weil die Bilder nicht konstruierbar sind.
Ist so tatsächlich eine unbeantwortbare Frage, aber ja, Joshua arbeitet sich immer am Material der Sprache ab, weil sie ja eben, und das ist seine Grundthese, nicht mehr funktionieren darf seit 1945, seit Auschwitz. Aber sie muss natürlich eben doch funktionieren, weil Adorno mit seinem Verdikt eben nicht recht hatte, es sei nach Auschwitz nicht mehr möglich, ein Gedicht zu schreiben. Mhm. Joshua hat hier ein 800 Seiten langes Prosa-Gedicht vorgelegt.
Mhm. Ja, und du hast es übersetzt. Also es ist wirklich einfach, es ist eine Freude, oder? Also die dämonische Eisdomäne, je eine Metallfontäne, das sind so viele, und das meinte ich auch vorhin mit dem Deutschen, das sind so viele Umlaute, oder? Die es im Englischen nicht gibt, oder? Mhm. Und die du hier wirklich zu solchen Klanggirlanden fast schon zu formen weiß. Also ich finde das absolut bewundernswert einfach. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das in deinem Kopf ereignet, dass du zu diesen Worten findest.
Ja, also ich kann jetzt auch keine Theorie der Kreativität aus dem es ist wahrscheinlich sehr viel kleinteiliger, als es im Endeffekt, im Endergebnis nachher sich anhört und liest. Aber das soll es ja auch. Beziehungsweise, ich meine, so arbeiten Übersetzerinnen eben. Ich meine, wir fügen die Puzzlesteine so zusammen, dass es am Ende wieder ein Panoramabild ergibt.
Ja. Gehst du denn manchmal auch von den Klängen aus oder liest du Dinge vor?
Ja.
Im Englischen und dann das Deutsche wieder? Und
ja. Nicht nur der Klänge wegen, sondern ehrlich gesagt mehr noch des Metrums, nicht des Metrums, des Rhythmus wegen, der Betonungen, der Skandierungen. Gerade in diesen unendlich langen Sätzen, diesen meandrierenden Konstruktionen und so, um zu gucken, ja, wie funktioniert der Fluss eigentlich und bilden sich Wirbel in diesem Fluss, bilden sich Strudel und so. Aber ja, natürlich auch der reine Klang. Und auch da hat sich, das habe ich euch beiden nicht geschickt vorher, hat sich Joshua ein paar Kabinettstückchen erlaubt, wo er dann also 20, 30 Zeilen lang alliteriert.
Ach.
Also
konsequent, Wort für Wort.
Konsequent, Wort für Wort.
Oh. Wow. Und das hast du dann nachzubilden versucht? Oder? Das
dann nachzubilden versucht, ja.
Unglaublich.
Das ist ja meine Aufgabe als Übersetzer.
Aber das ist dann so die klassische Zwickmühle, oder? Also was entscheidet, ist es jetzt wichtiger, die Alliteration beizubehalten oder den Sinn? Denn wahrscheinlich ist es oft diese Entscheidung dann, oder? Weil
ja, natürlich. Und wieder eben, und auch deswegen dauert diese Übersetzung so lange, idealiter muss ich ja beide schaffen. Also den Sinn bewahren, ohne den Klang zu verlieren. Hm. Und umgekehrt.
Also wünschst du dir eigentlich... Kreises,
ja. Hm? Sina, sorry.
Ich wollte nur fragen, ob sich Ulrich manchmal wünschte, eine zweisprachige Edition zu machen. Weil ich mir immer denke, wenn ich dich wäre, würde ich ja wollen, dass die Leute Zeile für Zeile erstaunen darüber, was ich aus dem englischen Original gemacht habe. Und ich würde wollen, dass sie die ganze Zeit ins englische Original blättern können und sich denken, boah, darauf wär ich nie gekommen, aber das ist ja genial.
Ist glücklicherweise ein Gedankenspiel, das ich selten habe. Eines, was ich öfter habe, ist, ich wünschte mir eigentlich, eine seiner ausgeflipptesten und durchgeknalltesten Passagen von weiteren Meisterinnen und Meistern meines Fachs übersetzen zu lassen und das dann alles nebeneinander zu stellen. Denn weil er ein so reichhaltiges Material bietet, können wir 1000 verschiedene Entscheidungen treffen, wie wir das übersetzen. Mhm. Und da eine Bandbreite, eine Handvoll, eine Palette mit verschiedenen Übersetzungsvorschlägen für dieselbe Passage zu haben, das wäre mein Traum.
Mhm. Ein richtiges Bouquet an.
Ein Bouquet.
Ja, genau. Mhm. Und ein vielseitiges, also was mich an diesem Text natürlich auch, jetzt an dieser Beschreibung des Tempels so fasziniert hat, ist dieser Synkretismus. Mhm. Also, dass man schon fast ein bisschen skeptisch sein könnte an der Bezeichnung Neo-Judentum, weil ja da irgendwie so ziemlich jede Weltreligion genau ihre Baustile quasi in diesen Tempel einbaut. Also ja. Ein Zusammenkommen quasi aller Kulturen im Aufbauen dieses Hauses, das irgendwas zwischen Trump Tower und dem Mormonentempel in Salt Lake City sein könnte. Also ich find diese Vorstellung, auch mit diesen Löwen, unglaublich. Also es ist wirklich faszinierend, wie hier quasi Material ineinander isoliert wird und gleichzeitig dann ein solches Mixtum, Compositum, das völlig verschieden und doch quasi wieder eins wird, entsteht.
Ja. Ja. Also eigentlich ist es völlig falsch, wenn er am Anfang sagt, am Anfang soll in seinen speziellen Plänen solomonaisch erbaut werden. Denn nach König Salomo ist hier nicht, von König Salomo und seinen Tempelplänen ist hier nicht mehr viel zu spüren. Mhm. Und übrigens noch eine kleine Anspielung nebenbei, wo du den Trump Tower erwähnst, dass dieser Tempel nur ein paar hundert Meter vom Trump Tower entfernt steht, ist euch klar, ja?
Ja, genau.
Der ist ja gleich am Rand des Central Park. Mhm.
Ja. Ja, für mich war natürlich dann der, was kurz darauf kommt, oder? Beim solomonaischen Plan ist natürlich dem allgemeinen Grundriss der Schrift gemäß, oder?
Ja.
Und das ist wahrscheinlich schon ein Tempel, der eher jetzt der Schrift dieses Textes gemäß gebaut ist, so,
ja,
so auszudrücken.
Ja.
Mhm. Unglaublich toll, ja.
Ich habe gesehen, dass Joshua Cohen sich auch aus dem Keller gemeldet hat vor kurzem, weil er jetzt in New York in der Quarantäne sitzt.
Ja.
Hast du denn jetzt gerade Kontakt mit ihm? Weißt du,
wie
es leider in New York ist?
Leider überhaupt nicht. Der Mann ist leider so dermaßen gefragt, dass er jetzt schon länger Mails nicht mehr beantwortet hat.
Mhm.
Oder dann wirklich ganz kurz, oder er meldet sich mal auf WhatsApp und sagt, hab keine Zeit, ich melde mich bald und tut es dann nicht. Nein, dann weißt du tatsächlich mehr als ich.
Also ich glaube, das ist in der FAZ erschienen, Nachrichten aus dem Keller. Wo er irgendeinen lustigen Witz macht über, man solle sich sagen lassen von jemandem, der darin viel Erfahrung hat, zu Hause zu sitzen und vor dem Computer gewissermaßen, wenn man produktiv sein wolle, müsse man eine Hose anhaben. Also das ist nur eine Empfehlung für quasi Quarantäne-Lektüre, also ja. Joshua Cohens Nachrichten aus dem Keller. ich weiß gar nicht, ob wir über diesen unmögliche Bauwerk noch viel sagen müssen. Das Problem ist wirklich, Ulrich, du erschlägst einem auch einfach mit der Pracht der Sprache, die du da aufbietest. Ich merke nur gerade, dass ich eigentlich am liebsten anregen möchte, dass man zeitgleich am besten mit deiner Übersetzung noch ein Hörbuch dieses Buches rausbringt. Ja. Weil es wirklich, also es ist ein Vergnügen, das zu hören. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Vergnügen auch einiges an Mühen kompensiert oder entschädigt, die man hat, wenn man wirklich versucht, mit dem Verstand verstehend irgendwie diesem Text sich zu nähern. Also wenn ich das jetzt, das hat natürlich damit zu tun, dass wir nur Ausschnitte gelesen haben, oder? Aber man versteht tatsächlich stellenweise sehr wenig oder eben nur schemenhaft oder schließt sich da etwas zu einer konkreten Szenerie. Aber es ist immer wunderbar, irgendwie der Sprache zu lauschen.
Ja, ja. Ich meine, es wird sehr umfangreich, das werden etliche CDs, aber ich sag dem Verlag gern Bescheid, wenn er das nicht sowieso schon plant, denn du hast völlig recht, ja, es ist eine akustische Pracht und ich würde dir auch zustimmen, sie entschädigt durch den reinen Wohlklang für vieles, was einem auf der sinnlichen, semantischen Ebene verloren geht.
Ich glaube, ja, sag nur.
Nee, du wolltest noch was sagen.
Nein, ich wollte eigentlich nur noch in kitschige Dankbarkeit ausbrechen dafür, dass Ulrich sich diese Mühe macht, uns diesen Text oder überhaupt diesen Text zu schreiben. Also ich weiß, das ist nicht dein Text, oder? Aber ist es eben doch, oder? Auf eine gewisse Weise. Also und ich bin einfach nur unglaublich froh, dass es Menschen gibt wie dich, die irgendwie quasi freiwillig ihr halbes Leben in der nicht Corona-Quarantäne verbringen, sondern einfach so einfach am Schreibtisch angeleimt sind, oder? Um diese Sprachkunstwerke zu schaffen. Ich bin wirklich einfach sehr dankbar dafür.
Vielen Dank. Ja.
Ich wollte dich, Ulrich, noch fragen, wann wir denn das ganze Buch vielleicht lesen werden dürfen. Nächstes Jahr unter dem Christbaum schon? Oder?
Nächstes Jahr, also mit viel Glück früher im nächsten Jahr. Aber das weiß ich nicht. Ich habe die Lektorin auch irgendwann gefragt, als ich ihr eben meinen Arbeitsplan durchgegeben habe und sagte, ich wolle Mitte dieses Jahres fertig werden. Und sie hat darauf nicht geantwortet. Und ich weiß nicht, ob sie darauf nicht geantwortet hat, weil ich sie vorher bei allen Zeitkalkulationen oft enttäuscht habe. Ja. Weil ich eben alle ursprünglichen Zeitpläne überschritten habe. Mhm. Aber wenn ich wirklich zur Mitte des Jahres fertig... Nein, jetzt sind wir wieder bei Corona, denn wir wissen ja alle nicht, wie das dann weitergeht.
Ja.
Dann
niemand weiß, was läuft, ja.
Die Lektorin, mit der es übrigens auch eine ganz wunderbare Zusammenarbeit ist, also Sabine Baumann lektoriert immer alles, was sie von mir bekommt, sodass ich ein sofortiges Feedback kriege. Was auch wichtig ist fürs Weiterarbeiten. Sie ist einfach meine, also wie sich das gehört, in Zusammenarbeit zwischen Verlag und Übersetzerin. Sie ist meine erste Leserin und reagiert toll und ermuntert mich und so. Von den üblichen Abläufen, da sie eben jetzt schon lektoriert, können wir recht bald nach Abgabeübersetzung dann auch wirklich ins Setz- und Fahnenstadium einsteigen und dann könnte die Übersetzung Anfang nächsten Jahres fertig sein. Also vorliegen, veröffentlicht werden.
Und beim Titel bleibt?
Ja. Der lässt sich ja schon nicht ändern, weil Joshua natürlich, also er ist ein böser Karlauerer, aber ich meine, Witz ist eben auch die letzte Silbe von Auschwitz. Und also da sind wir festgebunden. Nein, der Roman heißt weiter Witz.
Also vom unendlichen Spaß zum knapp tausendseitigen Witz. Es war eine Riesenfreude, lieber Ulrich, mit dir über diesen Text zu sprechen.
Es war eine Riesenfreude, dich ihn lesen zu hören. Ich danke dir.
Ich hoffe, du bleibst uns als Hörer erhalten und überhaupt erhalten als Gesprächspartner und Wortschmied. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir freuen uns einfach, wieder von dir zu lesen und von dir zu hören. Ja, doch, mach's noch.
Ja, auf jeden Fall, das finde ich sehr wunderbar. Ich möchte mich genauso bei dir bedanken, Ulrich. Das war eine große Freude. Sina hat den Abend moderiert und ich habe wunderbar lauschen können, auch einfach nur sehr oft, weil ich es sehr, sehr genossen habe, diesen Text mir zu Gemüte zu führen. Vielen Dank. Und damit möchte ich jetzt quasi auch einfach zu einem Ende kommen. Ich denke, wir sind schon deutlich über einer Stunde. Der Podcast ist jetzt auch auf iTunes verfügbar unter Nachlese, genauso auf Spotify. Und wir freuen uns über jeden, der quasi sich da auch abonniert und vielleicht sogar eine Kritik hinterlässt, weil dann haben wir auch die Chance, dass das vielleicht hier in Basel tatsächlich ein bisschen unter die Leute kommt. Das wäre ja noch schön.
Weil ich würde mich freuen, ja.
Genau. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken und tschüss sagen.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.